Daily, der Eishockey-Podcast.
Uli, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Endlich Saison, endlich geht's auch in der DL2 los und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich begrüße auf der einen Seite einen wirklich fantastischen Kommentator. Er ist ein absoluter Freiburg-Profi, wenn man so möchte, ein Experte und deswegen ja, ist er bei uns. Ich freue mich sehr auf deine Einschätzungen. Hallo Uli Eisenbart.
Ja, hallo und hallo, liebe Zuhörer.
Auf der anderen Seite auch eine Stimme, die ich sehr, sehr gerne höre als Kommentator und bei uns im Podcast in der DL2, ein Kassel-Experte und auch auf deine Expertise freue ich mich sehr auf die in der neuen Saison. Hallo, Stefan Gerhold, Grüße nach Kassel.
Was eine nette Begrüßung, hi Leute.
Ja, und ihr merkt schon, einer ist heute nicht dabei, der Alex, der hat es heute leider nicht geschafft, wird aber dann bei der nächsten Runde definitiv dabei sein. Ja, ihr zwei, wir wollen heute so ein bisschen über den DL2-Start sprechen und wir haben uns so ein bisschen überlegt, Saisonvorschau, ja, es wird schon irgendwie eine Saisonvorschau, aber wir wollen so ein bisschen eine persönliche Note noch mit reinbringen. Deswegen haben wir uns so ein paar Themen ja uns selbst gegeben, werden dann natürlich auch so ein paar Tipps geben, aber ich würde sagen, wir fangen das mal direkt an, auch so mit eurer persönlichen Einschätzung, noch gar nicht zur DL2 selbst, sondern... Klassische Frage, Olli und Stefan, wie habt ihr denn so den Sommer verbracht? Für mich, aus Münchner Sicht, mein Sommer war natürlich jetzt dieses Jahr durch das frühe Ausscheiden, letztes Jahr sehr lang. Olli, wie war es bei dir?
Ja, also bei mir war der Sommer auch relativ lang, nach Ende der DEL2 gegen Kassel und dann der DEL, natürlich dann die WM verfolgt, auch die NHL Playoffs. Da habe ich, ich glaube, als einer der wenigen in Deutschland den Panthers die Daumen gedrückt, weil ich da ja im Januar ja überraschenderweise in die Kabine durfte und dann war ich dann halt mit dem Herzen so ein bisschen bei den Panthers. Als dann irgendwie alles zu Ende war, habe ich alle Spiele, die ich gefunden habe, real life angeschaut. Nee, Spaß. Ich habe mich tatsächlich dann jede Nacht weinend in den Schlaf geweint, weil es eben keine Live-Spiele mehr gab. Aber ich hatte auch ein anderes Programm. Ich habe viel Zeit mit meiner Frau, unseren Tieren verbracht und bin dann mit den Ponys auch endlich mal wieder Kutsche gefahren. Das ist so unser oder mein zweites Hobby und wir konnten das jetzt krankheitsbedingt von einem Pony zwei Jahre lang fast nicht machen. Und da kam der Sommer jetzt genau richtig, um Eishockey-Pause zu nutzen und mal wieder Kutsche zu fahren. Das hat super geklappt. Und seit Mitte August gibt es ja jetzt schon wieder eine Vorbereitung und endlich wieder
Eishockey. Das hört sich sehr ereignisreich an. Stefan, wie war es bei dir?
Ja, ich habe mal wieder gemerkt, dass die Rechnung bei einem Eishockeyverein arbeiten und dann wahrscheinlich mal im Sommer 4 Monate freimachen so gar nicht aufgeht. Das werdet ihr wissen. Also nicht um zu klagen, aber es war schon sehr viel Arbeit. Wir haben halt auch im Sommer viele Sachen abgearbeitet, in Anführungsstrichen, die in der Saison so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Es gab viele Kids-Club-Aktionen, wo wir Ferienspiele gemacht haben und waren 3 Tage zelten mit 50 Kindern. Also es war schon, auch das ist logistisch und nervig. Und Arbeitsaufwand ohne Ende. Und ja, viele externe Veranstaltungen, wo wir mit den Huskies waren, Feste und von Kooperationspartnern. Also so richtig, dass man mal 3-4 Tage nicht damit zu tun hatte, gab es nicht. Und das macht schon noch bedeutend viel mehr Spaß, wenn es dann auch um Eishockey geht. Vor allem deswegen habe ich dem auch entgegengefiebert. Wir haben den Sommer noch genutzt, um die Ladies und die Eishockey-Jugend weiter mit uns und den Huskies und dem Kids-Club zu vernetzen und haben da auch ein paar Veranstaltungen zusammen gemacht. Und ja, dieser ganze Wahnsinn, der um die Halle passiert und an Baumaßnahmen und man kommt auch gar nicht mehr an seine Arbeit, nur noch mit dem Helikopter oder muss irgendwie ganz weit laufen. Also es ist jeden Tag Thema und die Auszeiten waren dann immer mal mit dem Hund draußen im Wald oder draußen schlafen, viel Natur, das sich mal ausklinken, das war mir auch wichtig. Aber ja, es hat schon sehr viel auch mit den Huskies im Sommer zu tun gehabt.
Also ich gehe mal davon aus, dass du heute zu dieser Aufnahme auch mit dem Helikopter angekommen bist.
Unbedingt, ja, aber der zweite Helikopter ist es heute.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber so kann man den Sommer verbringen. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Ich habe jetzt auch einige Vorbereitungsspiele gesehen. Ich finde, beim Eishockey gibt es so richtige Vorbereitungs- oder Testspiele nicht. Irgendwie, sobald es aufs Eis geht, habe ich das Gefühl, da geht es irgendwie den Spielern um alles. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, bei uns tatsächlich diesmal, weil so ein paar Paarungen hatten wir auch, ja, Brisanz ist jetzt ein starkes Wort, aber das erste Heimspiel war Hessen-Derby gegen Frankfurt. Ich glaube, das ist egal in welchem Jahrzehnt und in welcher Konstellation, wer in welcher Liga spielt, da hat man auch mal wieder diese sehr eigene Dynamik gesehen. Der Zweitligist hat gewonnen, wobei der kein Seitenhieb nach Südhessen, vielleicht nur so ein bisschen der Saisonauftakt natürlich das auch ein bisschen geschmälert hat. Das war ja schon eine harte Nummer, 1-9, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Also wenn einem als Nordhessen schon die Frankfurter Fans leid tun. Und dann haben wir gegen Dresden gespielt. Da gab es ja auch, wenn man so will, eine offene Rechnung, nachdem die uns im Halbfinale besiegt hatten. Das war auch nochmal nett, auch in dem weil ein Turnier ausgespielt wurde in Kassel. Neben den beiden Teams waren noch Iserlohn und Düsseldorf dabei. Dann ist es, glaube ich, auch wirklich wurscht, um was es geht. Das hat dann so eine, dann möchte man schon gerne dieses Turnier auch gewinnen. Und das fand ich einen sehr gelungenen Auftakt. Ansonsten bin ich da, ich würde die immer nicht zu sehr bewerten, sagen wir mal so. Man sieht schon, dass so die Sachen, die in der Woche im Training stattfinden, auch da dann forcierter aufs Eis gebracht werden, als wenn man bei einem Punktspiel irgendwie individueller zu reagieren hat. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber es hat trotzdem natürlich eine unheimliche Leidenschaft immer auf dem Eis und auch die Zuschauer waren schon da. Also ja, es war so ein schönes Einstimmen, sage ich mal.
Olli, wie stehst du zu Testspielen? Ich glaube, bei dir war es ja schon noch ein bisschen ereignisreich, wenn ich so dein Instagram-Feed mir angeschaut habe.
Ja, also für mich ist es einfach immer schön, wenn Eishockey ist, egal ob das Vorbereitung, Hauptrunde, Playoffs, egal. Ich bin froh, wenn ich da in der Halle sein darf und die Spiele anschauen kann. Bei uns war es so, dass Freiburg dreimal gegen Schweizer Teams getestet hat aus der Swiss League. Die kenne ich ja auch so ein bisschen, weil ich ab und zu mal in Basel aushelfe und gerade das Heimspiel gegen Basel, da hatte ich mich dann so ein bisschen in die Kommentatorenrolle geredet, weil die Kollege das dann eben, also man hatte uns abgesprochen, wer was kommentiert und da wollte ich dann unbedingt bei Basel dabei sein und das war dann schon sehr ereignisreich. Da gab es dann auch immer mal wieder kleinere oder größere Auseinandersetzungen. Also das kennt man ja auch von Vorbereitungsspielen. Da ging es dann schon so ein bisschen zur Sache. Entsprechend ruhig verlief dann wohl das Derby gegen Schwenningen am Tag darauf. War eine klare Niederlage gegen den Kooperationspartner, wobei das Wort Kooperationspartner geht einem Freiburg-Fan dann nur schwer über die Lippen. Das ist halt letzten Endes wirklich der Erzrivale. Also als ich zum Eishockey kam, da hätte man sich definitiv nicht träumen lassen, dass es mein Kooperationspartner wird.
Frag mal in Düsseldorf.
Ja, genau. Und was für uns oder für mich auch so der interessanteste Test war, das war das Spiel gegen Bietigheim, den Aufsteiger. Das war eine unterhaltsame Partie mit vielen Toren und trotzdem auch wirklich so, dass man sagen hätte können, ja, da hat man so erste Tendenzen erkennen können. Und dann gab es noch ein Spiel, das habe ich nur am Ticker verfolgt, gegen Heilbronner Falken aus der Oberliga, die knapp gewonnen wurde, wobei Heilbronn trotz zunächst ja irgendwie die Lizenz nicht erhalten, wohl einen sehr starken Kader auch aufs Eis gebracht hat und entsprechend wohl auch mit zu den Favoriten zählt, was den Aufstieg in die DL2 anbelangt. Also war eine unterhaltsame Vorbereitung, aber ich sehe es wie ihr auch, es macht Spaß, man freut sich, dass endlich wieder gespielt wird, aber am Freitag geht's dann halt richtig los.
Da wollen wir jetzt direkt mal so ein bisschen drauf schauen. Olli, wie ist denn deine Erwartungshaltung an die neue Saison? Jetzt gar nicht so, was so dein Team betrifft, sondern generell. Ich weiß, ihr beide habt ja immer so den Überblick auch über alle Teams. Was ist deine Erwartung an die neue DL2-Saison?
Also meine Erwartung ist tatsächlich, dass das insgesamt nochmal einen Schritt nach oben macht, dass es eine unterhaltsame und durchaus auch spektakuläre Saison werden kann. Ich bin der Meinung, dass die Liga an sich wirklich nochmal an Qualität zugelegt hat und Das war ja jetzt in den letzten Jahren wirklich jedes Jahr aufs Neue zu beobachten. Und ja, ich bin wirklich auch davon überzeugt, wenn man Eishockey-Fan ist, dann freut man sich auf diese neue Saison. Und wenn man das eben nicht aus dem Blickwinkel jetzt eines Vereins sieht, sondern einfach die Entwicklung der Liga und die Qualität und die was die Liga zu bieten hat, dann denke ich, ist das dieses Jahr, wird das wieder eine Highlight-Saison für die DEL2. Und das ist insgesamt natürlich eine tolle Sache.
Stefan, wie siehst du es? Wie sind deine Erwartungen an die Liga insgesamt? Siehst du es so wie Olli, dass es wieder quasi nochmal eine Verbesserung ist? Wir haben ja immer schon gesagt, also die DEL2 super attraktiv. Wir kommen da auch später nochmal drauf bei einem anderen Thema. Aber hast du auch so die Empfindung, dass es wirklich gefühlt jedes Jahr noch mal ein bisschen zulegt?
Ja, nicht nur sportlich, sondern auch was diese ganzen Marketing, Außendarstellung und auch, ich glaube, Struktur und Zusammenarbeit belegt ja auch dieses neu gegründete Gremium von Geschäftsführern, die sich jetzt da neu zusammengebildet haben, glaube ich, dass da auch immer weiter eine Professionalisierung probiert wird. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, es werden wieder Rekorde gebrochen. Wir hatten vergangene Saison die zuschauerstärkste Saison aller Zeiten. Das wird jetzt nicht weniger, wenn die DEG kommt, die zweitmeisten Dauerkarten verkauft haben und nun wirklich auch ein Magnet sind. Das Derby findet eine Etage tiefer wieder, das Straßenbahnderby nennen sie es ja, zwischen Krefeld und Düsseldorf statt. Also das wird auch wieder das alles nach oben treiben. Das sieht man an Außendarstellungen, an Buchungen für unsere Arbeit, sage ich jetzt mal, an den Heimzuschauerzahlen. Und da gehe ich von aus, dass das wirklich auch nochmal gut getoppt wird mit den beiden neuen Teams, die da mit reingekommen sind. Auch kein Disrespekt gegen die beiden Mannschaften, die ja ausgeschieden bzw. aufgestiegen sind. Aber da sehe ich bei beiden neuen Mannschaften, vor allen Dingen natürlich bei der DEG, eine hohe Attraktivität im Sinne von Zuschauer ziehen und dass man die in der zweiten Liga auch nochmal sieht und so weiter. Also ich glaube schon, dass das auch, ja, wenn man so ein paar Stars, haben wir schon oft drüber geredet, ist ein großes Wort und irgendwie auch diesem Sport nicht so richtig, fühlt sich nicht so ganz so richtig an, weil das mehr so eine Teamgeschichte ist und so weiter. Aber du brauchst natürlich auch Persönlichkeiten und Leute, die das darstellen. Und da sind natürlich auch ein paar in die Liga gerauscht, kommen wir sicher später noch zu, wenn man sich alleine Trainerpositionen anguckt. Da fliegt ja jedem Hockey-Fan der Schlüppi weg.
Auf was freust du dich denn, Stefan, extrem? Ist es die DEG? Ist es so dieses Gesamtbild der Liga, das sich auch immer wieder verbessert? Auf was freust du dich so am besten oder am meisten?
Ja, schon ich freue mich sehr auf die DEG. Ich bin ja nur auch schon so lange am Start, dass ich da auch schon früher oft war und die oft als Gast erlebt habe. Und ich fand das immer nett. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich an eine Auswärtsfahrt dahin erinnern. Apropos Rekorde. Da sind irgendwie dann so, ich glaube, Tausende, mehr als 1000 Huskies-Fans durch diese Innenstadt gestrunzt vormittags, völlig derangiert. Und dann war das so eine Party in der Halle an der alten Bremenstraße. Das kriegst du kaum noch hin. Und da bin ich mal so gespannt, ob die alten Haudegen, den juckt sozusagen schon der Säbel. Also man spielt sich jetzt schon so zu und wer kommt denn alles dahin? Und also da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Ich freue mich auf diese neuen Persönlichkeiten, die dazukommen, ohne diesen Star-Hype zu verfallen. Das obliegt ja eher Jugendlichen und jungen Menschen. Aber ich hatte das schon ein Stück weit, jetzt haue ich das mal raus, bei Uwe Krupp, wo ich dieses, ne, da werde ich, den werde ich mir krallen zum Interview und werde ihm sagen, wegen dir bin ich in der Schule eingeschlafen und habe durchgemacht und dieses Tor tatsächlich live gesehen, bevor ich zur Schule bin und dann nach 2 Stunden aber wieder heim, weil der so, oh Gott, hör auf. Ne, und da war so diese NHL noch was ganz Bizarres und man kannte das wirklich nur vom, drüber reden. Man hat ganz selten mal Auszüge von diesen Spielen gesehen und dachte dann immer, was ist das? Was passiert da? Und dass da ein Deutscher war, hat das hier so ein bisschen greifbarer gemacht und dass der dann das Stanley Cup Winning Goal geschossen hat, das fand ich schon, also da war ich so richtig starstruck, so ein bisschen. Guck, jetzt holt der Olli für alle, die es nicht sehen können, eigentlich ja nur wir zwei, ein altes Avalanche-Trikot raus.
Ja, ja, aber ich glaube auch, ja.
Joe Sakic, ja. Ich kann dir zum Beispiel, die Mannschaft kann ich dir, würde ich mal sagen, bis auf 2, 3 Spieler komplett aufzählen noch. So ist mir das kleben geblieben mit 16, 17.
Also jetzt muss ich es einfach auch dazu erzählen, passt jetzt vielleicht nicht ganz zur DL2, aber die Geschichte vom Stefan kann ich fast noch toppen. Damals gab es noch VHS-Videorekorder, das war 1996 und die Kassetten haben 240 Minuten Aufnahmedauer gehabt. Olli wollte natürlich, wie er vorbildlich ist, rechtzeitig zur Schule kommen und auch nicht einschlafen in der Schule, hat das Video aufgezeichnet. Die Colorado-Spieler haben sich aber mit dem Tor vom Uwe Krupp so lange Zeit gelassen, dass meine Videokassette vorher fertig war, bevor das Tor von Uwe Krupp
dritte
fiel.
Overtime.
Und ich habe dann relativ lange gebraucht, weil Internet, Instagram, was auch immer, gab es noch nicht, bis ich dann zum ersten Mal tatsächlich dieses entscheidende Tor von Uwe Krupp sehen konnte. Also das war schon auch für mich was ganz Besonderes. Und weil der Stefan das jetzt gerade erzählt hat, erzähle ich es auch. Als wir unsere Vorbesprechung der Saison gemacht haben, haben wir so, wer hat wen besonders gern, wer möchte gegen wen besonders gerne kommentieren und so weiter. Und da war mein Wunsch, weil wir jetzt das auch ein bisschen verändert haben bei uns, mit Trainerinterviews und so weiter, war mein Wunsch auch, dass ich unbedingt das Trainerinterview beim Spiel gegen Landshut machen möchte, um Uwe Krupp gegenüberzustehen. Das Trikot habe ich damals tatsächlich direkt aus Denver bekommen, von Verwandtschaft, die in Denver gewohnt hat. Und signieren habe ich es mir mal bei einem Spiel in Mannheim lassen, als Uwe Krupp noch DEL-Trainer war. Aber da kommen wir ja nachher nochmal kurz
der
dazu.
Der Eishockey-Boomer-Podcast, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen. VHS wird in der nächsten Folge erklärt. Cliffhanger.
Ja, aber super schöne Geschichten. Ich habe, als ich das mit Uwe Krupp gehört habe, Stefan, habe ich genau gewusst, Olli hat irgendeine Story dazu. Hast du ein Foto mit ihm schon, oder?
Ja, ja, also ich habe das Trikot eben dann bekommen. Das hing dann immer so. Also es war einfach ein Fan-Trikot, aber schon bestickt und alles. Und Joe Sakic war tatsächlich mein Held damals. Also das war schon auch so mein Spieler. Und es ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 3, 4 Jahre, war ich bei einem Spiel in Mannheim, wo er als Trainer war. Ich weiß nicht mehr, ich denke mit Köln. Und dann habe ich das Trikot extra mitgenommen und habe gedacht, okay, einen dieser Stanley Cup-Sieger lasse ich dann auf meinem Trikot unterzeichnen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich auch ein Bild gemacht habe, weil meine Mama war auch dabei und die muss ja dann
Schöne Grüße. Immer
ein Bild machen. Von daher.
Ich will hier auch.
Definitiv.
Ja, sehr schöne Geschichte. Ich weiß jetzt nur nicht, Olli, ob du die Frage damit auch schon beantwortet hast, auf was du dich extrem freust. Ist es Uwe Krupp oder, also wahrscheinlich natürlich schon auch, aber gibt es noch was anderes?
Ja, also ich freue mich schon auch, der Stefan hat es schon auch mehr oder weniger auch so beantwortet. Ich freue mich einfach, dass es wieder hochklassigen Sport gibt, aber dass vor allem auch zu erwarten ist, dass es viele Spiele geben wird, wo viele Fans sind. Und ich habe mir das jetzt nochmal so ein bisschen angeschaut. Du hast vom Derby gesprochen, Düsseldorf-Krefeld. Es gibt dann ein Derby in Sachsen immer noch, auch wenn Dresden jetzt aufgestiegen ist mit Weißwasser und Grimmitschau. Es gibt Landshut und Rosenheim und Freiburg hat jetzt neben Ravensburg Bietigheim wieder dazu bekommen. Also es sind einfach ganz viele Spiele, die allein schon von der Entfernung her für Zuschauer, also für mehr Zuschauer sorgen
Absolut.
Werden. Und dann ist natürlich auch zu erwarten, dass jetzt gerade Düsseldorf dann halt wahrscheinlich auch den einen oder anderen Sonderzug verursachen werden. Genauso wie jetzt in der vergangenen Saison eben München mit der neuen Arena dann sämtliche DEL-Fans dazu bewegt hat, nach München zu fahren. Denke ich, wird das in dieser Saison was ganz Besonderes sein. Auch das kann ich jetzt nur aus Freiburg berichten. Da steht der Sonderzug schon, da kann man sich schon ewig lange anmelden. Ist natürlich auch ein perfekter Zeitpunkt am 2. Januar. Da ist das natürlich, was so einen Sonderzug anbelangt, auch sehr, sehr gut. Aber da freue ich mich drauf, auf volle Stadien, auch vielleicht mal auch an einem Freitagabend ein volles Stadion, wenn Bietigheim in Freiburg spielt am Freitagabend, dann hat man die 150, 200 Kilometer dann halt doch in 2 Stunden runtergerissen und fährt dann noch zum Spiel. Und da freue ich mich drauf. Das wird sicher cool.
Gibt's denn was, wo du dich nicht so ganz drauf freust, Olli?
Ja, also wer mich kennt, weiß, es gibt eigentlich wenig, was mich nicht freut. Also ich freue mich einfach, dass es wieder losgeht. Ich bin absolut happy.
Ja.
Aber was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, ich sehe die Ausgeglichenheit der Liga, die geht meiner Meinung nach so gefühlt immer mehr verloren. Ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl, dass die Schere zwischen den Top-Teams und den anderen Teams noch größer wird oder geworden ist. Und dass eben diese Ausgeglichenheit, was ja auch in den letzten 2, 3, 4 Jahren die DL2 wirklich auch so spektakulär gemacht hat, dass das ja teilweise dann an einem Wochenende bis von Rang 4 auf Rang 9 und was weiß ich, dass das gegebenenfalls ein bisschen verloren gehen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eben auch nicht nur, dass das eben auch aufgrund der Etats dann doch schon unterschiedlich sein wird, die Leistungsfähigkeit dann gegebenenfalls eine Zweiklassengesellschaft entstehen lassen kann. Und ich meine, das gab es schon immer, dass es stärkere Teams gab und schwächere Teams und die einen halt, was weiß ich, 120 Punkte geholt hätten und die anderen nur 50. Aber auch so dieses, dass das ein bisschen verloren geht, was für mich immer so das Salz in der Suppe war, dass so die Kleinen dann doch die Großen halt mal ärgern können. Also Stefan, du weißt, wir können gut miteinander. Letztes Jahr zum Beispiel dann Saisonauftakt, ich glaube das zweite Spiel oder das dritte Spiel, Freiburg gewinnt in Kassel. Mhm. Das war für mich eine Sensation, für der Stefan vielleicht nur eine Überraschung, aber und das habe ich so ein bisschen die Sorge, dass solche Dinge immer unwahrscheinlicher werden. Das ist nur eine Sorge von mir und das ist auch eher so, ich weiß gar nicht so richtig, warum ich das habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr klarer wird, was die guten Teams anbelangt und dann eben den Rest der Liga.
Würde ich gern drauf eingehen, genau, weil ausnahmsweise sind wir nicht einer Meinung, aber das macht es vielleicht auch mal interessant, wenn wir es irgendwann auswerten, weil ich habe genau auch so als einen Punkt mir aufgeschrieben, dass ich irgendwie das Empfinden habe, dass es im Großen und Ganzen näher zusammenrückt. Also es gibt sicher 1, 2 Teams, die da ein bisschen abfallen, aber ich erlebe auch, nachher würde ich auch gern nochmal auf das Thema Etat oder Budget, ne, weil wir es jetzt auch angerissen haben, eingehen. Da rücken eigentlich, wenn man den Zahlen glaubt, die so veröffentlicht werden, die Teams eher näher zusammen. Und warum du das vielleicht, und das meine ich voller Liebe, das weißt du, glaube ich, anders empfindest, ist, weil Freiburg, glaube ich, da doch eher, wenn wir nachher auch mal auf Einschätzungen gucken, vielleicht eine schwierigere Ausgangsposition hat als ein paar Jahre zuvor. Und vielleicht ist das so ein Grundempfinden. Aber das hat jetzt nichts mit der Qualität von Mannschaften oder ne, das ist vielleicht einfach so eine Interpretation. Aber ich glaube eher, mal gucken, wer recht behält, ist mir wurscht, wer recht behält. Ich hoffe aber in diesem Fall ich, weil es ein Beleg dafür wäre, dass einfach diese Attraktivität weiter voranschreitet. Ich glaube nicht, außer dieser berühmten Wildcard, die die Top 6 in Anführungsstrichen dann wieder aus der Bahn wirft und vielleicht eine Mannschaft, die wieder erwarten, nicht so richtig greift, weil irgendwie die Charaktere nicht passen. Im Stadion fühlt man sich nicht zu Hause, was weiß der Geier, was es alles geben kann. Damit rechne ich schon, aber im Großen und Ganzen rechne ich eher wieder damit, dass es eher etwas enger zusammenrückt. Mal kicken.
Olli? Hat er dich überzeugt?
Also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es eng bleibt und eng wird und dass eben, also mir liegt vor allem sehr viel an diesen Überraschungssiegen. Ja. Ich finde, das ist immer einfach was ganz Besonderes, wenn dann halt so ein Underdog ein Spitzenteam dann mal ärgern kann. Und ich habe da halt jetzt zum Beispiel auch in der DEL die Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Eisbären schaue oder so, das sind halt wirklich Übermannschaften, da wo es dann kaum noch solche besonderen Spiele gibt. Ich würde mir wünschen, dass das auch weiterhin so funktioniert. Aber das ist so eine kleine Sorge, die ich habe. Aber wenn es anders kommt, nehme ich das gern.
Ja, wir können, Stefan, wenn du darüber sprechen magst, gerne das Thema Etat ein bisschen auch besprechen, weil du gesagt hast, dass dann die Liga ja auch ein bisschen auch in der Spitze dann besser wird. Meinst genau. du dann quasi, wenn, ja, beziehungsweise nicht in der Spitze, aber du hast gesagt, es ist ja enger zusammengerückt. Und heißt das dann gleichzeitig für dich auch, dass die Qualität insgesamt zunimmt? Weil das ist ja auch ein Thema, das hatten wir letztes Jahr in der DEL auch bei uns im Pulscheck besprochen. Da hatten wir auch den Eindruck, dass es enger zusammengerückt ist. Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, ob das wirklich dann Qualitätsmerkmal ist.
Das sei dahingestellt, bin ich bei dir, Helmut. Das sagt das, glaube ich, erstmal direkt nicht aus. Aber es sagt natürlich aus, was es für Ressourcen gibt und dass eine Entwicklung stattfindet, die richtig zu sein scheint. Und generell, glaube ich, allen Teams mehr Gelegenheit gibt, attraktivere Spieler zu verpflichten, als das noch vor ein paar Jahren war. Außer du hattest eine totale Connection und der Verein hatte irgend so ein, ja, so ein Haudegen dort sitzen, der die richtigen Verbindung hatte, sage ich mal, dann gab es auch da immer sehr, Krimmitschau ist so ein Stichwort, die haben, finde ich, mit vielen, kurios ist ein doofes Wort, aber schon so, wo man gedacht hat als Eishockey-Fan, wow, der geht da hin und so, das fand ich irgendwie sehr cool. Und es muss nicht sein, dass der finanziell erhöhte Kader besseres Eishockey spielt, das wissen wir alle, glaube ich, die hier sitzen und die zuhören. Aber es stellt dar, dass sozusagen die Entwicklung da ja in diesen gerade wirtschaftlich unsteten Zeiten bemerkenswert nach oben geht. Nehme ich dazu zwei Zahlen. Ich habe wirklich auch mal geguckt. Der Gesamtetat, also was so alle Betriebskosten betrifft von den Vereinen, das ist von der vorletzten zur letzten Saison um 10 Millionen Euro gestiegen. Das finde ich schon ein Wort, wenn wir um Vereine reden, die zwischen 3 und 5 Millionen, sage ich mal, im Durchschnitt Etat haben. Und das wird nicht weniger. Auch Düsseldorf ist, glaube ich, die Mannschaft, die sich nach oben sehr abhebt mit dem Etat. Und nach unten, wenn ich nicht ganz schief gewickelt bin, unter anderem Freiburg, die sind aber auch nicht mehr, wie das vor Jahren war, mit 2 Millionen angegeben. Und dann hat der Top-Verein 6, sondern die sind bei 3,2. Und Krefeld, Kassel, Ravensburg auch, die liegen so zwischen 4 und 4,5 Millionen. Also ich finde diesen irre Zahlen, wenn man sie so laut ausspricht, aber dieser Spagat ist nicht mehr ganz so riesig, glaube ich. Aber das ist nicht irgendeine Hoffnung oder eine Analyse, sondern das ist einfach eine schlichte Beobachtung und spricht, glaube ich, eher für die Wirtschaftlichkeit und für die Attraktivität und so weiter.
Ich glaube, was die Attraktivität betrifft, Olli, da bist du auch wieder dabei, oder?
Ja, definitiv. Also mit die attraktivste DEL, also ich könnte als Werbesprecher für die DEL 2 wirken, die attraktivste DEL 2 aller Zeiten.
Ah, das ist schön. Das ist da so ein Thumbnail-Ding.
Ja, ist deine Meinung. Hat ja sicherlich, haben wir jetzt ja auch schon jetzt ein paar Mal das Team gehört, auch mit den Teams zu tun, die jetzt in die Liga kommen, Olli, die zwei. Wie würdest du dir das bewerten?
Ja, also ich denke, mit was bekommt die Liga, wenn ich es aus Freiburger Sicht sehe, und das ist halt mein erster Blick, bekommt man mit Düsseldorf einen Rivalen, der aus meiner Jugend her die absolute Übermannschaft war, und mit Bietigheim eben ein Team, das in der unmittelbaren Nähe ist und mit dem man jetzt auch schon seit vielen Jahren Duelle pflegt. Von daher ist es ein Glücksfall. Ich möchte kurz zu Dresden was sagen. Ich gönne den Dresdner wirklich den Aufstieg. Ich drücke denen auch die Daumen, dass sie eine gute DEL-Saison spielen, auch wenn ich da eher skeptisch bin. Aber ich muss gestehen, Dresden war jetzt zum Beispiel so ein Team, das hat mich nie wirklich gepackt. Also selbst in der Saison, als der Freiburger Trainer mal über die Plexiglasscheibe zur Dresdner Bank ist und dann zu einem kleinen Fight kam, war das irgendwie für mich immer eine recht emotionslose Geschichte, was die Dresdner Eislöwen anbelangt. Jetzt kriegt man die Bietigheim Steelers zurück, die früher eben schon auch in Freiburg immer wieder aufgetreten sind. Und natürlich vor allem die DEG, ein Publikumsmagnet und dann auch ein Serienmeister, der mich halt an meine ersten Eishockey-Zeiten erinnert. Ich bin 1990 beziehungsweise 90 zum ersten Mal beim Eishockey gewesen. Und ich erinnere mich dran, das war tatsächlich das Spiel, als meine Mama dann mit uns ins Stadion ging und seither nicht mehr rauszukriegen ist. Am 18.12., ich habe es extra rausgesucht, am 18.12.1990 hat der ERC Freiburg die DEG zu Hause 3-1 geschlagen. Die DEG war die Übermannschaft mit Runschka, mit Hegen, mit allem, was dazugehört. Und Freiburg hat 3-1 gewonnen. Interessanter Torschütze bei Freiburg war zum Beispiel Pavel Groß. Mhm. Bei den Düsseldorfern, also Jürgen Schaal und Miro Fritscher, möchte ich nicht vergessen. Und bei den Düsseldorfern war, und das fand ich dann auch wieder einen schönen Zusammenhang zu heute, Andreas Niederberger, der Torschütze, der jetzt eben zusammen mit Rick Ammon die Geschäftsführung bei der DEG hat. Also von daher, für mich ist es tatsächlich was mich sehr freut, dass zwei so tolle Teams in die DEL2 gekommen sind. Mit Düsseldorf kommt außerdem noch der Gunnar Genutis, der Betreuer und Equipment Manager der DEG, den ich aus der Nationalmannschaft ein bisschen kennengelernt habe, ein super netter Kerl, der wohl auch in dem Bereich wirklich erste Klasse ist, was Equipment Management anbelangt und so weiter. Und dann auch, den kennen wahrscheinlich auch alle, der Bernd Schwickerath, der ja auch in der Podcast-Szene sehr bekannt ist. Der einfach halt auch, dem höre ich gerne zu, und wenn der noch mehr über die DEL2 redet als über die DEL, dann kann das kein Fehler sein. Mhm. Also insgesamt steigt die Attraktivität und dadurch meiner Meinung nach auch die Aufmerksamkeit für die DEL2 an sich.
Ja, ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Ich bin da schon ein bisschen neidisch, bin auch gern nach Düsseldorf gefahren und die Fans, die nach München gekommen sind, immer angenehm, war immer lustig. Und was Bietigheim betrifft, waren ja auch vor ein paar Jahren in der DL1, bin ich auch hingefahren. Ich finde den Standort ganz, ganz toll. Ich habe mich da super wohl gefühlt. Also, da bin ich schon ein bisschen neidisch auf euch. Stefan, wie schaut es bei dir aus, die beiden Teams, die jetzt neu in der DL2 sind?
Ja, wie ich habe es vorhin gesagt, ich finde das generell sowieso schon eine Aufwertung. Habe ich wieder noch was zu Ollis Ausführung vorhin zu ergänzen, ging mir mit Dresden früher ähnlich, weil ich hatte da auch nicht so einen Bezug zu. Dann waren wir jetzt ein paar Mal, also über die letzten Jahre war ich mehrfach da, und gerade jetzt während des sehr aufregenden, auch emotionalen Halbfinales war das ein total tolles Publikum. Also da ist eine andere Stimmung und eine andere Atmosphäre. Da akustisch ist das komisch, das habe ich so gemerkt. Das kann im Fernsehen komisch rüberkommen. Und man weiß immer nicht, was sind da für Menschen hinter. Und ich bin noch nie so oft irgendwo angequatscht worden, auch weil man natürlich exponiert ist in Playoffs. Und das war zu 95% alles total nett. Also so, und das hat mir das ein bisschen erleichtert. Aber ich, also davon mal ab, auch nochmal Gratulation. Man kann das wirklich nur anerkennen. Aber ich finde beide neu dazugekommene Teams auch attraktiver im Sinne von, ich habe da eher eine Beziehung zu. Bietigheim ist in Kassel, ein rotes Tuch ist jetzt Quatsch, aber die haben es uns auch oft in die Suppe gespuckt. Und als Kassel so angefangen hat, sich wieder nach oben zu orientieren, nachdem man in die DEL2 aufgestiegen ist, war Bietigheim das Maß aller Dinge. Also so mit abonniert Meister und oder Finale. Und da waren wir, also das ist das, was mir bis heute, ist jetzt 6 Jahre her, am meisten nachhängt, das verlorene Finale da, also seit ich da arbeite, da waren die dichter dran denn je, und dann war es auch noch Bietigheim und das wäre ein Ding gewesen. Und deswegen habe ich vor denen erstmal großen Respekt. Dann weiß ich, dass die Huskies ihren Sonderzug dahin machen, und ich werde da auch mit geschleift, weil wir auch mit unserem Medienteam mal einen kleinen Ausflug machen wollen, um ja ein bisschen das Team auch mal zu feiern und sich zu bedanken. Das wird bestimmt witzig. Ich war da schon mal mit dem Zug, also ist sehr, sehr spaßig. Und ja, Düsseldorf, erstens mal dieses Traditionelle, wobei das auch immer ein bisschen abgenudelt ist. Ich glaube, sogar die DEG-Fans denken sich im Moment so, ja, das war schön in den 90ern und jetzt krebsen wir hier so rum. Aber das schwingt natürlich total mit. Also das müssen die Düsseldorfer auch wissen, dass in der DEL2 natürlich mehr nach oben geguckt wird als in der DEL nach unten. Und wir Zweitliga-Fans viel viel mehr mitkriegen von den großen Vereinen, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist das schon ein toller Zugewinn. Nochmal, die werden die Zuschauerzahlen nochmal nach oben katapultieren, bringen das Derby gegen Krefeld mit rein, haben eine super enge Fanfreundschaft mit Rosenheim. Da wird sich wahrscheinlich auch ordentlich zugespielt werden. Und deswegen, also ja, wahrscheinlich hat Olli mit seinem Slogan für die Saison recht. Das ist schon alles sehr, sehr attraktiv.
Ja, Teams sind dazugekommen, Teams sind gegangen. Einmal Dresden nach oben, Selb nach unten. Olli, was verliert denn die DEL 2 mit den beiden Teams?
Also mit Dresden verliert man ja wirklich ein Team, das natürlich auch so in allen Bereichen ein Vorzeigeklub war, wohl gut gewirtschaftet hat. Ich kann das alles nicht so beurteilen. Ich kann da immer nur das wiedergeben, was ich lese oder was ich halt erzählt bekomme, was einfach halt gut gearbeitet hat, was auch in der Jugend und so weiter gut arbeitet. Nichtsdestotrotz ist da so, dass ich dass ich da sehr emotionslos bin, das gebe ich offen zu. Bei Selb habe ich ein bisschen mehr Emotionen, weil ich einfach viele Leute in Selb kenne. Ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie ein Spieler von den selber Wölfen, und wer mich kennt, weiß, dass ich solche Dinge nutze, um Kontakt aufzubauen und dann Kontakt zu halten.
Oh Gott.
Und wir sind in regelmäßigem Kontakt auch über andere Themen. Ich kenne jemanden, die damals in Tampere war, über die, ich weiß nicht, ob wir jetzt Werbung machen dürfen, aber über dieses Supporting Six von Penny, die im gleichen Jahr eben bei
dabei war, Teil davon.
Und wir sind da auch immer in Kontakt gewesen. Von daher, ich habe da einfach so ein bisschen mein Herz hingegeben. Das war auch neben Kassel tatsächlich das einzige Team, wo ich immer gesagt habe, also selbst würde ich gern kommentieren. Das war irgendwie, die beiden Wölfe-Teams waren für mich immer so ein bisschen was Besonderes. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, der sportliche Abstieg war da. Das war auch während der Saison schon eine schwierige Geschichte. Und es gehört dazu in Deutschland, sportlicher Auf- und Abstieg. Und ich denke, so was die Popularität der Mannschaften anbelangt, hat sich da die Liga tatsächlich eher nach oben entwickelt.
Mhm. Ja, jetzt haben wir es ja auch schon sehr oft gesagt, Attraktivität nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Und es ist schon auffällig, dass da wirklich auch sehr viele großen Namen jetzt auch die letzten Jahre noch zu dieser Saison in die DL2 gewechselt sind. Ihr habt Uwe Krupp schon angesprochen, der Herr Popisch letztes Jahr schon. Stefan, du hast es ja auch schon ein bisschen beschrieben. Was bedeutet es für dich, dass solche großen Namen eben in die Liga kommen?
Ja, ich glaube, das bedeutet, dass man sich nicht mehr erstmal zu schade ist, eine Liga tiefer zu arbeiten, wenn es um attraktive Aufgabe und einen tollen Standort geht. Also Landshut ist ja auch, was unterscheidet die groß von Düsseldorf in ihrer Tradition und der Vita, sage ich jetzt mal, in gewissen Verläufen auch über die letzten Jahre, und Teams, die aufstiegsberechtigt sind. Ich glaube, das ist für Spieler, aber auch vor allen Dingen für Trainer eine gute Gelegenheit, sich in die Erstklassigkeit zu arbeiten. Und wie cool ist denn das, wenn du einen Verein hochbringst und dann da vielleicht auch halten kannst, etablieren, ne, Stichwort Popisch, und der belegt ja auch mit seinem Engagement in der DEL2 jetzt wieder, dass der hat das ja schon mal erlebt in einer gewissen Form, dass sich das lohnt. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Im Großen und Ganzen ist jetzt wieder kein Kratzen, aber wahrscheinlich auch so kollektiv gute Arbeit von allen Clubs und der Liga und dem Liga-Management, dass sowas klar geht, sage ich jetzt mal ganz flapsig, das bedeutet das. Und ich glaube auch, sportlich bedeutet das, dass diese Trainertypen wie ein Russell wirklich auch in eine Mannschaft wie Bad Nauheim, die so, wenn wir nachher mal auf die Einschätzung kurz gehen, für mich sind die so schwierig einzuschätzen, sage ich mal, aber der kann so Zünglein an der Waage sein, in welche Richtung das für ein Team geht, weil der, glaube ich, wirklich so ein Händchen, Olli kennt ihn aus Freiburg, da hat er einen Top-Job auch geleistet, und Ravensburg sowieso, die wollten ihn ja da festketten, als er gehen musste, und da bin ich mal gespannt, was die so auch taktisch, sportlich und auch von der Außendarstellung reinbringen. Und bei dem, ich liebe ja diesen schottischen Akzent, freue ich mich auf die Pressekonferenzen, dann hat er noch so Maschinengewehrgeschwindigkeit, und mein Kollege, der das super souverän macht, der denkt, dem läuft, glaube ich, die Brühe am Rücken runter, wenn er loslegt in der PK. Da freue ich mich auch drauf, ja.
Olli, was macht das mit dir, die vielen großen Trainernamen in der DL2?
Ja, also ich find es wirklich was Besonderes. Früher war das ja schon eher so, dass eine zweite Liga dann das Trainersprungbrett war, um dann irgendwann mal in der ersten Liga trainieren zu können. Thomas Popisch hat es vorgemacht. Der wurde ja dann immer so ein bisschen damit begründet, dass er aus familiären Gründen dann nach Krefeld gegangen ist. Aber wenn man ihm da nicht eine gute Möglichkeit geboten hätte, hätte er da sicher den Schritt nicht gemacht. Jetzt mit Uwe Krupp kommt jemand zusätzlich in die DEL 2, der bislang eigentlich nur hochklassig trainiert hat, DEL, Sparta Prag, in der Schweiz trainiert, Nationalmannschaft trainiert, also auch jemand, der den Schritt, wie der Stefan gesagt hat, zurückmacht. Ich glaube, auch Peter Russell kommt zurück in die Liga, der ja schon auch die Liga kennt, dann in die DEL gegangen ist. Das war vielleicht so ein bisschen unglückliches Zwischenspiel, dann eben zurück in seine Heimat. Jetzt kommt er wieder zurück. Und ich glaube auch, dass die Trainer den Schritt auch vielleicht manchmal ganz bewusst machen, weil sie wissen, okay, in dieser Liga mit diesen Teams, zu denen wir gehen, da kann ich als Trainer auch tatsächlich noch wirklich was bewegen und kann die Mannschaften entwickeln und kann die Mannschaften vielleicht dahingehend weiterentwickeln, dass sie dann Playoffs spielen. Also Peter Russell, du hast es angesprochen, Stefan, war in Freiburg dann von einer Saison auf die andere, war Freiburg dann auf einmal Dritter, während sie vorher dann irgendwie immer in den Playdowns hängen geblieben waren. Und ich würde über die drei dann auch noch hinausgehen. Rich Czernomaz
auf jeden Fall
in Düsseldorf, dreimal DEL-Meister, DEL-2-Meister, Trainer des Jahres gewesen, dann euer Todd Woodcroft, zweimal Gold bei Weltmeisterschaften, auch wenn es eine andere Rolle war, das ist eine Trainertätigkeit gewesen, Stanley Cup gewonnen, Christoph Kreuzer letzte Saison in die DEL2 gekommen und alle anderen, die da sind, haben ja auch eine gewisse Vita und also ich finde, das fasziniert mich gerade total. Wie sich das verändert hat und wie viele ja renommierte Trainer oder auch erfahrene Trainer sich bewusst entscheiden, in die DL2 zu gehen, weil sie sagen, okay, da habe ich Teams, die kann ich weiterentwickeln, vielleicht auch junge Spieler, die kann ich weiterentwickeln und da zählt meine Arbeit vielleicht sogar noch mehr als bei einem großen Team, wo ich eine Mannschaft zusammengestellt kriege und sie dann halt nur in Anführungsstrichen coachen muss, dass halt das bestmögliche Ergebnis rauskommt.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die neue Saison auch blicken, Stefan, was könnten denn deiner Meinung nach so Überraschungen sein?
Da wäre es ja keine, wenn ich es jetzt sage. Nein, ich finde mich nicht raus. Ja, was könnten Überraschungen sein?
Also was du dir vorstellen kannst, was halt wirklich sehr überraschend wäre.
Es wird, glaube ich, wieder ein Team geben, was oben mitspielt, wo vorher keiner so wirklich mit gerechnet hat, wie das vor 2 Jahren zum Beispiel Krimmetschau war, die sehr durchmarschiert sind. Vielleicht wird es Freiburg, Olli. Und man guckt irgendwie so sparsam gerade für alle, die es nicht sehen können. Oder es wird vielleicht eine sehr gute Mannschaft oder die jetzt so unter den Top 6 gewertet wird, die könnten überraschenderweise eben dann dafür ausgetauscht nach unten eher sich orientieren müssen. Und da bin ich bei ein paar Mannschaften, bin ich mir nicht so richtig sicher, wo die Reise wirklich hingeht. Also es gibt mit Sicherheit diese Top-Mannschaften. In der Spitze hat sich's minimal verändert in der Fan-Wahrnehmung oder auch die Eishockey-News hat sozusagen Krefeld zum absoluten Favoriten ausgerufen. Das finde ich ganz schön in Kassel, nachdem das ja wirklich jedes Jahr über Kassel gesagt wurde. Die sind natürlich auch wieder richtig gut mit dabei, aber es haben sich so ein kleines bisschen die Positionen verändert. Im Verlauf der letzten 2-3 Jahre habe ich so das Gefühl. Und deswegen, das finde ich allein schon eine Überraschung, wenn jetzt dann ein Team, was eben Krefeld zum Beispiel besiegen kann, ist das schon eine Überraschung gewesen. So, das war auch oder war und ist in Kassel ein schwieriges Thema. Wie viel kann man selber eine große Klappe haben? A. B, wie doof ist das, wenn man seine Ziele nicht klar benennt? Ne? Also die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Aber das kam schon auch viel von außen mit. Ne? Die sind ja der Liga-Krösus und die sind ja eh die Top-Favoriten und man muss an Kassel vorbei. Ich glaube, das ist irgendwie ganz schön, dass das jetzt auf mehrere Schultern verteilt ist. Nicht mal durch die Kasseler Brille. Aber das finde ich schön, wenn sich sowas auch mal verschieben kann.
Was sind denn so Teams, wo du dir vorstellen könntest, dass es so gut klappt, dass die wirklich nach oben vielleicht in die Top 6 sogar kommen, Stefan? Da lasse ich die natürlich nicht raus, ohne einen Tipp.
Grimmitschau, glaube ich, hat sich wieder berappelt. Ja, müssen wir mal gucken.
Es ist ja eine Überraschung, ja, also es kann ja alles sein.
Genau, Bietigheim ist für mich, egal was die machen, eine Überraschung, weil ich die überhaupt gar nicht einschätzen kann. Und dann ist man auch noch so ein bisschen mit dieser Sache beschäftigt, mit früher waren sie der totale Liga, ne, das Maß aller Dinge, dann sind sie durchgerauscht, zwei Ligen weit, jetzt kommen sie sofort wieder zurück. Ne? Was geht bei denen ab? Was bringen die jetzt mit? Wie sind die diesmal drauf? Also das finde ich schwer berechenbar. Deswegen, ich kann mich tatsächlich nicht gut festlegen auf eine Mannschaft. Es gibt vielleicht zwei, drei Teams, wo es eher eine Überraschung wäre, wenn die um die Playoffs mitspielen. Und dazu gehört, kann man jetzt hier auch nochmal sagen, hat ja nichts mit Antipathie, im Gegenteil zu tun. Auch Freiburg, weil ich glaube, auch der Olli wird es jetzt nicht so klar benennen und ich hoffe, er straft mich Lügen oder kann was dem entgegensetzen. Aber wenn die jetzt zum Beispiel mal wieder so eine Saison hinlegen, wenn alles greift, was auch ne, von der Basis vom letzten Jahr immer noch da ist und vorhanden ist und ich glaube auch ganz gut gepflegt wurde, aber da müssen zwei, drei Sachen so richtig knacken, aber dann kann es auch richtig knacken. So, aber das wäre für mich eine Überraschung, wenn eine von den ein, zwei, drei Teams, die auch die Experten eher unten ansiedeln, dann doch längerfristig im Mittelfeld mitspielt. Dann stimmt auch wiederum Ollis These, dass es doch ein bisschen auseinanderklafft. Ist eine dynamische Sache, dieser Podcast.
Ja, ich merke das schon. Also es geht schon gut los jetzt hier in der Saison. Olli, wie schaut's bei dir aus? Welche Überraschungen kannst du dir vorstellen? Oder willst du zu Stefan noch was sagen?
Also ich kann es eigentlich nur ergänzen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es eine Riesenüberraschung wäre. Also für mich persönlich wäre es eine Riesenüberraschung, wenn eben eins der Spitzenteams hinten reinrutscht. Das hatte man in den letzten Spielzeiten tatsächlich ja immer wieder. Also es gab es immer wieder, dass Teams, die höher eingestuft waren, dann doch irgendwie hinten reingerutscht sind. Oder dann eben auch andersrum. Also für mich wäre es in dieser Saison eine Riesenüberraschung, wenn genau das passieren würde, was der Stefan gesagt hat, nämlich dass eins der schwächeren Teams unter die Top 6 kommt. Für mich sind die fast schon in Stein gemeißelt. Genauso wäre es für mich eine Überraschung, eine Riesenüberraschung, wenn eins von den meiner Meinung nach so Top 6 Teams dann irgendwie hinten reinrutscht und am Ende sogar vielleicht Playdowns spielen muss. Ist bei mir dieses Jahr, ich habe da eine relativ feste Meinung, wo ich sage, ich sage jetzt eine Zweiklassengesellschaft, weil das wird es nicht sein, aber diese starken Teams werden ihre Rolle haben und die schwächeren Teams werden dann, und da bin ich dann beim Rest vom Fest, sage ich jetzt mal so, da kann viel passieren, aber nach oben hin oder nach unten hin, also da ist eine klare Linie für mich, wo dann eben die Grenze ist. Was ich vielleicht noch so als Überraschung mit reinbringen kann, ist, denke ich, auch für die Fans, dass sich auch die Übertragungen aus der DEL2 ganz sicher weiterentwickeln werden. Also ich kann das jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass Sport Europe TV heißt es ja jetzt, dass wir zum Beispiel in Freiburg jetzt uns da auch weiterentwickeln wollen und für die Fans dann einfach auch mehr bieten wollen. Kassel war da ja auch schon relativ weit mit Trainerinterviews und so weiter. Und das sind so Dinge, die jetzt eben auch andere Vereine etablieren wollen, unter anderem eben wir. Und ich glaube, das soll dann auch eine Überraschung sein für die Fans, dass man für das Geld, das man dann bezahlt, was ja zum großen Teil dem Verein auch zugutekommt, man noch mehr geboten bekommt. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Preseason auch einmal das schon probiert und ich nutze die Chance jetzt einfach, um da Werbung dafür zu machen. Wir haben drei
unbezahlte Werbung
ehemalige Spieler die immer als Experten mit dabei sein werden und die werden dann 1 bis 2 Szenen in der Drittelpause analysieren mit so einem Video, wo man dann reinzeichnen kann und so. Also da kann man dann, wie das halt die Profis machen, den Laufweg des Spielers
Rick Amon fällt mir ein.
Und so weiter. Und da auf die Dinge, da freue ich mich natürlich auch persönlich drauf, weil dann darf ich wieder neben einem ehemaligen Spieler sitzen. Aber andererseits ist es natürlich auch für die Fans nochmal eine Qualitätsentwicklung. Und ich glaube, das wird überraschend sein für den einen oder anderen, dass die DEL 2 da mittlerweile schon so viel zu bieten hat.
Also absolute unbezahlte Werbung natürlich, wobei ich dazu sagen muss, wenn man euch beide kennt, also wer da nicht einschaltet, da weiß ich auch nicht Bescheid. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ne? Ist ja ganz klar. Gilt natürlich für Alex genauso, der jetzt heute nicht dabei ist. Zum Abschluss, wir müssen natürlich das noch mit reinbringen, weil so lasse ich euch natürlich nicht in die Saison. Wir müssen noch mal ein bisschen konkreter werden. Wie schauen denn eure Top 6 aus und eure Playdowns? Ich weiß jetzt nicht, wer von euch beginnen möchte. Wir haben ja letztes Jahr immer schon so ein bisschen die Diskussion gehabt, wer wen die Tipps auch wegnimmt, ne? Vor allem in den Playoffs.
Wir können ja abwechselnd Top 6.
Ja, können wir gerne machen. Also Olli hat sich auf jeden Fall schon mal gemeldet. Du möchtest beginnen. Stefan, ist es in Ordnung für dich?
Total.
Okay, wir wechseln
dann
ab.
Machen wir das doch.
Ja, und ich bin mal gespannt, ob wir dann am Schluss die 6 zusammen haben, die ich jetzt im Kopf habe oder die du dann im Kopf hast. Also dann beginne ich jetzt mal, dann musst du das nicht machen, weil das wird dir wahrscheinlich ja eh unangenehm sein. Beginne ich mal mit Kassel.
Krefeld.
Düsseldorf.
Landshut.
Ravensburg.
Rosenheim.
Gut, also meine 6 sind seine 6. das heißt, und das sind tatsächlich die 6, die ich definitiv auch in diesem Jahr als die Top 6 sehe. Und wenn da jemand anderer reinkommt, dann freut mich das für die, aber ich erwarte es nicht.
Dann werde ich sogar Land sein und auch anfangen und nach unten, habe ich ja eben auch schon gesagt, Freiburg.
Also ich habe für die Playdowns, das muss ich dazu sagen, mehr oder weniger den Rest für mich aufgeführt, weil das ist dann der Bereich, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wo ich mir alles vorstellen kann. Ich würde vielleicht Bad Nauheim und Kaufbeuren so ein bisschen rausnehmen. Die waren jetzt in der vergangenen Saison unter Wert geschlagen, haben sich gezielt verbessert. Bad Nauheim mit dem Trainer, Kaufbeuren hat meiner Meinung nach das Team nochmal verbessert. Aber was dann noch übrig ist, und dann sind wir halt bei Bietigheim als Aufsteiger, da kommt alles für mich in Frage, dass es dann eben unter den Strich geht, 11 bis 14. Also du hast jetzt schon Freiburg gesagt, ich sag Bietigheim.
Regensburg.
Dann sag ich Grimmitschau.
Genau, dann haben wir, ich ergänze nochmal dieses Mittelfeld, da bin ich bei dir. Ne? Also es gibt, glaube ich, so diese Ausschläge eher nach unten, eher nach oben. Das können wir vielleicht so mini erfassen gerade. Weiden, haben wir noch gar nicht laut gesagt heute, ist auch irgendwie schwer einzuschätzen. Aber Mittelfeld mit dieser Tendenz eher nicht Playdowns für mich, aber auch, was einige ihnen zutrauen oder was, glaube ich, auch, ja, du musst dich ja weiterentwickeln, neues Ziel sein wird Richtung Playoffs. Schwierig, aber eher um die Pre-Playoffs als um die Playdowns zum Mitspielen.
Aber bei Weiden habe ich immer im Kopf so dieses verflixte zweite Jahr.
Ja,
und,
total.
Also,
und Euphorie
also,
und so.
Und diese Performance, die letztes Jahr abgeliefert haben, das reicht ja eigentlich für 3 Spielzeiten. Und sowas fällt einem halt manchmal leider auch auf die Füße. Also ich sehe da auch die Steelers in der DEL, die im ersten Jahr dann auch wirklich ja eigentlich gut abgeliefert haben und dann halt hat es auf einmal nicht mehr so richtig funktioniert. Also ich
Frankfurt ähnlich, ja.
Also ich habe da gab es einfach schon zu viele Beispiele, muss man sehen. Und dann eben auch die Lausitzer Füchse. Ich habe für einen anderen Podcast ja alle Mannschaften mal so ein bisschen durchgeackert. Und für mich ist dann auch immer so ein Wert, der dann auch nochmal eine Tendenz ankündigt, wo standen die letztes Jahr und sind sie dann in Bezug auf Abgänge und Zugänge gefühlt besser oder schlechter geworden. Und das sind doch 2, 3 Teams drunter, wo ich sage, okay, die haben dann doch mehr gute Abgänge zu verzeichnen, als sie dann jetzt über die Zugänge eine gewisse Sicherheit gekriegt haben. Und ja, deswegen habe ich dann halt doch auch noch 2-3 Mannschaften, wie jetzt eben Grimmitsch auch, wo ich sage, wo, das kann auch ganz schwierig werden unter Umständen.
Kann ich nichts gegen sagen.
Auch, ich wollte gerade sagen, also bist du nix und sagst, es ist voll in Ordnung.
Ja, also wie gesagt, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr gesagt, ich bin froh, dass wir so ein bisschen mal so eine hintergründige Saisonvorschau machen und auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich finde das fast schon ätzend, wenn man jetzt so durchtanzen soll, wer auf welcher Platzierung landet. Es ist irgendwie absurd, habe ich so das Gefühl. Also es ist manchmal eh schon irre, dass wir drüber reden, da müssen wir jetzt gar nicht mit anfangen. Aber das, ich kann mit dieser Dynamik, die dahinter ist, dass wir da mal drauf gucken. Und da gehe ich alles mit, was Olli eben gesagt hat, welche Mannschaft jetzt, wenn es denn doch mal enger wird, an Schnittstellen 2-3 Punkte am Ende drüber oder drunter liegt, das kann an zwei verletzten Spielern, einem kaputten Busreifen oder weiß der Geier dann scheitern. Deswegen ist das müßig, sich da jetzt auf eine Position festzulegen. Aber die Tendenzen, da sind wir uns, glaube ich, alle recht einig.
Ja, und ich kann ja da auch mal so ein bisschen aus dem Hintergrund bei uns erzählen. Wir haben vor der Aufnahme gesagt, ja, also ich habe es zumindest gesagt, ihr habt ja da auch schon sehr geschmunzelt. Wenn die Aufnahme jetzt mal nur so eine halbe Stunde wird, das ist ja vollkommen in Ordnung, jetzt sind wir jetzt schon fast wieder bei der Stunde.
Eishockey!
So läuft es halt bei uns und ich finde, wir haben, glaube ich, schon auch geschafft, euch HörerInnen so eine etwas andere Vorschau zu geben. Ja, Stefan und Olli, vielen Dank für eure Expertise. Ich freue mich schon auf die neue Saison mit euch. Liebe HörerInnen, wenn ihr Tipps habt, gerne zu uns. Schaut gerne bei unseren Socials vorbei, gerne auf Instagram ein Abo dalassen oder ein Follow, sagt man ja. Wir sind da sehr aktiv. Alles findet ihr natürlich, alles Weitere in den Shownotes. Danke, Olli. Danke, Stefan. Und bis denn.
Ciao, ciao.
Bereit für das Festival, das deine Stimme nach vorne bringt?
Am 24. und 25. Oktober trifft sich die Podcast-Welt in München.
Das Podfluencer Festival, dein Place to be für alles rund ums Podcasten.
Workshops, Live-Podcast-Aufnahmen von Indie-Größen
und die glanzvolle Verleihung der Podfluencer Awards. Jetzt mit dem Code VOGEL5 sparst du 5 Euro auf den Ticketpreis.
Jetzt auf podfluencerfestival.de.
Solange der Vorrat reicht.
Don't miss it, denn dein Podcast wartet nicht.